Applaus für Wotan. Der Wecker läutete und ich tastete nach meinem Mobiltelefon, um das grauenhafte Geräusch abzustellen. Es war stockfinster und ich tastete weiter, um einen Lichtschalter unter meine Finger zu bekommen. Das Unternehmen war erfolgreich und im Schein der Nachttischlampe sah ich mich in einem fremden Bett, in einem fremden Zimmer, dessen Einrichtung sogar die Spartaner als karg bezeichnet hätten. Hierher also hatte mich die 12-stündige Autofahrt gebracht, eine Eremitenklause westlich von Hamburg. Es gab fließend Wasser und es war sogar noch kälter als die Raumtemperatur, also gerade richtig, um mich nach 4 Stunden todesähnlichen Schlafes vollends zu wecken. Ich hatte nichts ausgepackt, also nahm ich meine Reisetasche und trat auf den Flur hinaus. Eine schmale Außentreppe brachte mich nach unten und hinter einer Glastür wies mir schwaches Licht den Weg zum Frühstücksraum. Zu meiner Überraschung war der Tisch reichlich gedeckt, aber da der Zeitplan mehr als eng war, blieb gar nicht so viel Zeit, dass ich mich hätte satt essen können. Pünktlich um 6 Uhr saßen wir im Auto, einem geräumigen Kleinbus, und machten uns auf dem Weg zum ersten Veranstaltungsort. In Himmelpforten erlebte ich dann meine erste Theatervorstellung in der Aula einer Schule. Als Requisiten dienten 2 Tische und 4 Stühle, die von der Schule bereitgestellt worden waren, 2 Tischdecken, 2 leere Aktenordner, ein Fläschchen gefüllt mit Wasser und ein Schnapsglas. Beleuchtet wurde die Szene von einem einsamen Halogenstrahler aus dem Baumarkt, der mittels eines Verlängerungskabels irgendwo hinter der Bühne an einer Steckdose angeschlossen war. Für die Hintergrundmusik und ein paar Klangeffekte sorgte ein Kassettenradio, das von einer der Darstellerinnen bedient wurde, wenn sie nicht gerade auf der Bühne zu tun hatte. Die Kostüme der Schauspieler waren ihre Straßenkleider, ergänzt durch 2 fleckige, ehemals weiße Arbeitskittel, einen karierten Hut, einen Trenchcoat, einen aufgeklebten Schnurrbart und eine weiße Perücke, wie sie in früheren Zeiten vom Hohen Gericht getragen wurden. All das reichte aus, um bei mir und erst recht bei den Schülern die Illusion einer echten Theateraufführung zu bewirken. Auch die schauspielerischen Leistungen waren nicht so übel. Ich hatte eigentlich Schlimmeres erwartet. Die gekürzte Fassung des Stückes war nach etwa 75 Minuten zu Ende. Dem kurzen Applaus folgte ein hastiges Einpacken der Requisiten. Dann brachen wir eilig zum nächsten Veranstaltungsort auf, mehr als 100 Kilometer entfernt, wo die Vorstellung um 11:30 beginnen sollte. Das Navigationsgerät brachte uns zielsicher dorthin. Allerdings bestand die Schule aus mehreren Gebäuden, hinter einer Kirche und einem Friedhof, direkt an der Hauptstraße gelegen, aber der Saal, in dem die Vorstellung stattfinden sollte, war schnell gefunden. Es war ein moderner Bau mit einer echten Bühne, allerdings ohne Umkleideräume, ohne Waschgelegenheit, ohne Spiegel. Für die Truppe waren solche Umstände nichts Neues. Ich verbrachte die Zeit auf der Bühne hinter einem seitlichen Vorhang, von wo aus ich das Publikum beobachten konnte. Die zusehenden Schüler waren zwischen 15 und 17 Jahre alt und in den vorderen Reihen gab es aufmerksame Mienen, dahinter deutlich nachlassendes Interesse, je länger gespielt wurde. Und ganz hinten war da das eine oder andere Kinn an die Brust gesunken oder ruhte ein Kopf an der Nachbarschulter. Auch hier gab es am Ende der Vorstellung Applaus und der Saal leerte sich schnell. Es war schon nach 13 Uhr, der Unterricht war zu Ende und alle wollten nach Hause oder sonst wohin in die Freizeit. Wir räumten unsere Requisiten in den Bus, dann gab es eine kurze Diskussion, ob, wo und was wir zu Mittag essen sollten, und da es darüber keine Einigung gab, zerstreuten wir uns in alle Winde, jeder auf der Suche nach Nahrung nach seinem Gusto. Ich landete in einer Bäckerei, wo ich für erstaunlich wenig Geld einen überraschend guten Espresso und ein Stück Apfelkuchen bekam und mich damit an einem Tischchen am Fenster niederließ. Draußen gab es nicht viel zu sehen. Die Hauptstraße war so gut wie leer, gegenüber keine Geschäfte mit Schaufenstern, keine flanierenden Passanten, eben ein Dorf wie viele, dessen Plus die große Schule war, die von Schülern aus der ganzen Umgebung besucht wurde, die sich nach Unterrichtsschluss wieder in ihre eigenen Dörfer zurückzogen und dieses hier bis zum nächsten Morgen in einer Art Dämmerzustand zurückließen. In Deutschland war für alle Lokale absolutes Rauchverbot verfügt worden, in Schulen ebenso, im Bus durfte ich ebenfalls nicht rauchen, also ließ ich mir nicht allzu viel Zeit mit dem Verzehr, sondern sah zu, dass ich wieder ins Freie kam, um meinem Laster nachzugehen. Ich fotografierte die Kirche und den Friedhof, mehr gab es hier einfach nicht zu fotografieren, und dann näherten sich schon die anderen aus verschiedenen Richtungen. Wir bestiegen den Bus und fuhren unserem nächsten Ziel, dem Quartier für die nächste Nacht, entgegen. Die Landschaft westlich der Weser bis zu Ems und Rhein war weitgehend eben und dann und wann mit einem roten Fleck, einer Ansiedlung mit roten Ziegelhäusern, versehen. Die ausgedehnten Wiesen oder Felder waren teils sumpfig, teils mit monströsen Planern, die mit alten Autoreifen beschwert waren, bedeckt, und dazwischen gab es hin und wieder eine magere Baumreihe als Windschutz. Gegenüber Himmelpforten und Upplängen, woher wir gerade kamen, erwies sich Raken, wo wir unser Nachtlager aufschlagen sollten, als noch ausgestorbener, denn hier gab es an der Hauptstraße ein paar Einfamilienhäuser und den Reiterhof, der auch Gästezimmer anbot. Sonst nichts. Es war früh am Abend, und nachdem ich mein winziges Zimmer bezogen hatte, unternahm ich einen kleinen Spaziergang, der mich etwa 100 Meter weit führte. Es war schon stockdunkel, es regnete leicht und es war kalt. Also kehrte ich im Restaurant des Reiterhofs ein, um zumindest heißen Kaffee zu trinken, und fand das Lokal so gut wie leer vor. Eine junge Frau schien hinter der Theke nur auf mich gewartet zu haben. Sie stellte die Tasse mit dem dampfenden Gebräu vor mich hin, und auf meine Frage, ob ich hier drin irgendwo rauchen dürfe, zeigte sie auf die Tür zu einem Nebenraum. Clubraum war auf einem handgemalten Schild zu lesen. Ich nahm meine Tasse, begab mich in den Clubraum, der genauso eingerichtet war wie die Gaststube draußen, setzte mich in eine Ecke und zündete mir eine Zigarette an. Der Raum hatte Fenster, die den Blick in die Reithalle ermöglichten, und eine Weile lang beobachtete ich zwei Kinder, die ein Pferd an einer Leine im Kreis herumführten, während hoch über ihren Köpfen ein paar Schwalben durch eine Luke aus- und einflogen und ihre Runden unter der Hallendecke zogen. Der nächste Morgen brachte uns nach Haaren, einem etwas größeren roten Fleck in der Landschaft, in dem sogar die Gassen zum Teil mit roten Steinen gepflastert waren. Um zu unserem Ziel zu gelangen, fuhren wir über eine Brücke, die gelegentlich hochgezogen wurde, wenn ein größeres Schiff auf dem Kanal queren wollte. Für mich eine Premiere, denn ich hatte eine solche Brücke noch nie zuvor befahren. Die Vorstellung in der Schule verlief reibungslos und wir fuhren nach Bösel, nicht allzu weit entfernt, wo die zweite Vorstellung des Vormittags über die Bühne gehen sollte. Diesmal wurde die Darbietung nicht nur durch die Pausenglocke gestört, sondern zusätzlich durch das mehrere Minuten anhaltende Rattern eines Nadeldruckers in einem an den Saal angrenzenden Raum. Nach der Vorstellung wurden wir, eine absolute Seltenheit, wie sich später herausstellen sollte, von der für die Veranstaltung verantwortlichen Lehrerin in die Mensa zu Kaffee und Brötchen eingeladen. Hier gab es auch das einzige wirkliche Gespräch mit einer Repräsentantin des Lehrkörpers. Ich konnte dadurch erfahren, dass Aufführungen in der Schule so gut wie der einzige Weg waren, den Schülern Theater näher zu bringen, da die nächste stationäre Bühne erst in Kloppenburg oder Oldenburg, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, sei, zu weit entfernt, um mit ein paar Schulklassen dahin zu fahren. Die Lehrerin hätte uns auch gern die fällige Gage direkt in die Hand gedrückt, anstatt auf das Konto des Theaters zu überweisen. Aber die Schauspielerin, die zugleich als Tourneeleiterin fungierte, entschied sich dagegen, obwohl wir mittlerweile ausgerechnet hatten, dass das uns vom Theaterdirektor überlassene Geld nicht bis zum Ende der Woche reichen würde. In einer kurzen Krisensitzung beschloss die Tourneeleiterin, von ihrer Mutter Geld zu borgen, das diese auf ihr Konto überweisen sollte, wovon dann die nächsten Übernachtungen bezahlt werden konnten. An den nächsten Tagen gab es Vorstellungen in Vechta, in Rinteln, einem Ort mit einer zauberhaften Altstadt, die ich in einigen Fotos trotz heftigen Regens eindrucksvoll festhalten konnte, nachdem ich in einer wirklich schönen Konditorei meinen Kaffee versehentlich gesalzen statt gezuckert hatte, und mit einem Lego-Museum. ein wenig abseits der bisherigen Umgebung in Bad Neuenahr Ahrweiler nahe Bonn, in Betzdorf, dann wieder nach Norden zu in Bad Pyrmont und schließlich südöstlich in Duderstadt an der ehemaligen Grenze zur DDR, unweit von Göttingen. Damit war die Tournee abgeschlossen. Es ging ab nach Hause und bei der Ankunft in Wien hatten wir rund 3500 Kilometer zurückgelegt. Daheim ließ ich die Tournee vor meinem geistigen Auge noch einmal vorüberziehen. Im Grunde wusste ich nicht viel über die Personen, mit denen ich eine gemeinsame Woche verbracht hatte. Da war eine Schauspielerin mittleren Alters, die von Tourneen wie dieser und gelegentlichen Aushilfsjobs lebte, in Berlin wohnte, wenn sie gerade nicht unterwegs war und die aus dem Münsterland stammte. Eine andere war eine ehemalige Apothekenangestellte aus Wien, die ihre Pension aufbesserte. Von einem der männlichen Darsteller wusste ich rein gar nichts, da er nur auf der Bühne sprach, sonst aber nicht. Ein Schauspieler um die 40 war ein wandelndes Lexikon der Rockmusik und vergrub sich mit seinem DVD-Player allabendlich in seinem Zimmer, und dem verbleibenden Hauptdarsteller hatte ich gerade noch entlocken können, dass er das Schießen mit Pfeil und Bogen nach mittelalterlicher Art als Hobby betrieb. Der ersten Tournee folgte eine zweite, bei der der Direktor des Unternehmens als Hauptdarsteller mit an Bord war. Die pensionierte Apothekenangestellte war wieder mit von der Partie, ebenso die Berlinerin, die wir unterwegs auflasen. Anstelle des Rocklexikons begleitete uns ein locker 2 Meter langer, dünner Mensch, der weder sprechen noch sich bewegen konnte. Er wirkte auf der Bühne wie ein Unfallopfer mit Ganzkörpergips und Lähmung des Sprachzentrums. Der letzte im Bunde war ein langjähriges Mitglied einer Laienspielgruppe, mindestens 70 Jahre alt, mit einer ausgeprägten Färbung der Sprache, die man in den sogenannten Wiener Arbeiterbezirken findet, wo Deutsch neben Serbokroatisch und Türkisch noch zur Kommunikation verwendet wird. Darstellerisch fand ich ihn nicht übel, aber eine Sprechrolle, die nach Hochdeutsch verlangte, überforderte ihn ebenso wie den Ganzkörpergipsträger. Das letzte Mitglied unserer Gruppe war Wotan. Er war das Hündchen des Direktors. Ein Yorkshire Terrier, wie ich vermute, und so klein, dass er problemlos in eine Damenhandtasche gepasst hätte. Während der Vorstellungen blieb er in einem Umkleideraum oder sonst wo hinter der Bühne, wurde gegen Ende der Vorstellung zunehmend unruhig und wenn er den Schlussapplaus hörte, war er kaum zu halten. Dann wollte er dringend zu seinem Herrchen. Es war immer das Gleiche. In Hockenheim, Mannheim, Leonberg, Stuttgart, Bruchsal, Meinhard, Steinheim an der Mur, Heidenheim an der Brenz und auch in Effringen, Kirchen im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Die Qualität dieser Aufführungen war mir anfangs peinlich, aber interessanterweise hörte ich keinerlei negative Kritik. Wenn im deutschen Fernsehen ein Österreicher interviewt wird, blenden die Deutschen meist Untertitel ein, weil sie davon ausgehen, dass die Zuseher die österreichischen Mundarten als Fremdsprache nicht verstehen. Doch hier, in den Theatervorstellungen, wo man theatergerechtes Hochdeutsch erwarten durfte, schien niemand ein Problem mit der grauenhaften Verstümmelung der dürrenmatschen Texte zu haben. Unser Hauptquartier bei dieser Tournee hatten wir in einem malerischen Ort mit dem Namen Wüstenrot aufgeschlagen. Der Ort lag mitten in einem Naturschutzgebiet, war Zentrum ausgedehnter Wanderwege und, wer hätte das gedacht, beherbergte das weltweit einzige Bausparmuseum. Offenbar war hier in diesem von bewaldeten Hügeln umgebenen Dorf das Bausparen erfunden worden. Es gab eine abends hübsch beleuchtete Kirche, ein paar hübsche alte Häuser entlang der Hauptstraße, einen Supermarkt, eine Pizzeria, 3 Bäckereien und 2 Cafés. Eine Bankfiliale und eine moderne Veranstaltungshalle, die ich allerdings nur von außen zu sehen bekam, und einen Busbahnhof. Wüstenrot war der Knotenpunkt einiger Buslinien, was durch die geografische Lage erklärbar war, im Zentrum eines Naturschutzgebietes aber ein wenig seltsam anmutete. Meine Zentrale war für ein paar Tage das Parkcafé. Es gab dort guten Espresso, Kuchen, eine sonnige Terrasse und, was bei dem nach 2 Tagen einsetzenden Schlechtwetter wichtig war, einen eigenen Raum für Raucher. In Wüstenrot erfolgte ein Personalwechsel. Die Berlinerin wechselte zu einer anderen Gruppe, die uns dafür eine ihrer Darstellerinnen überließ. Hintergrund dafür war, dass bei jener Gruppe eine andere Schauspielerin ausgefallen war und unsere ihre eigene und deren Rolle spielen musste, was die junge Kollegin, die nun bei uns landete, nicht gekonnt hätte. Ab nun durfte sich also ein Mädchen, das in ihrer Musical-Ausbildung singen, tanzen und Schauspiel gelernt hatte, zweimal täglich vom Herrn Direktor auf der Bühne zu Tode würgen lassen. Hier zeigte sich deutlich, dass Schulen, die darauf aus sind, einerseits Nachwuchs für ihre Bühnen zu bekommen, andererseits Geld zu machen, massenweise junge Leute aller Talentgrade anlocken, ihnen reichlich Schulgeld abnehmen und sie dann nach abgeschlossener Ausbildung zu 90% mit besten Wünschen ins Tingeltangel oder in artfremde Gelegenheitsjobs entlassen. Unsere Kleine lebte von ihrem Job als Platzanweiserin und kleineren Veranstaltungen dann und wann und hauptsächlich von der Hoffnung, irgendwann einmal in eine Truppe engagiert zu werden, die von Hamburg aus die Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen mit Szenen aus Musicals unterhalten sollte. Sie fühlte sich in unserem Team sichtlich am wenigsten wohl von allen, sei es, weil sie sich die Sache mehr wie herkömmliches Theater vorgestellt hatte, sei es, weil sie befürchtete, das noch vor sich zu haben, was die anderen bereits hinter sich hatten. Ein Leben der unerfüllten Hoffnungen, der unverwirklichten Träume, gelandet im Ausgedingen der Bretter, die die Welt bedeuten, im Tourneetheater mit gekürzten Fassungen von Stücken vor großteils desinteressiertem Publikum, in Pausenhallen und Turnsälen von Schulen. Als ausgefuchster Spezialist für Verhörmethoden entlockte ich dem Theaterdirektor immer wieder kleine Berichte über seine privaten Reisen, die zum Teil recht kostspielig gewesen sein mussten, sowie über seinen Lebensstil insgesamt, was in krassem Widerspruch zu den finanziellen Möglichkeiten der Mitreisenden, die ja für ihn arbeiteten, stand. Die nahmen die Diskrepanz wohl als gottgegeben hin, denn ich hatte keinen einzigen Kommentar dazu gehört. Jeder schien froh zu sein, dass ihm oder ihr Gelegenheit geboten wurde, ein paar hundert Euro in einer recht anstrengenden Woche zu verdienen, und niemand konnte oder wollte das Risiko eingehen, bei einer etwa nachfolgenden Tournee nicht mehr zur Mitwirkung eingeladen zu werden. Ich hatte in dieser Hinsicht eindeutig die besten Karten, da ich nicht auf die Mitwirkung angewiesen war. Ich tauschte lediglich vorübergehend einen Job gegen einen anderen, dies bei annähernd gleicher Bezahlung, wobei ich noch als Plus verbuchen konnte, dass ich Gegenden zumindest flüchtig kennenlernte, in die ich sonst nie gekommen wäre. Wer würde auch jemals im Urlaub nach Bruchsal, Bösel oder Vechta fahren, um nur ein paar Beispiele zu nennen? Mein Verlangen danach, für mich interessante Umgebungen kennenzulernen, wurde bei einer dritten Tournee weitergestillt. Diesmal war die Berlinerin wieder mit von der Partie, allerdings in der Rolle der Apothekerin, die diesmal daheim blieb. Ebenso das Rockmusik-Lexikon sowie der ewig grantelnde Pensionär und die Musical-Darstellerin. Die Hauptrolle hatte wieder der Direktor des Unternehmens und Wotan war ebenfalls wieder mit an Bord. Es gab in 3 Tagen Vorstellungen in Straubing, Ingolstadt, München, hier gleich 3 in Folge und Bonn. Und das Wetter war diesmal so schlecht, dass ich nur in Ingolstadt ein wenig zum Spazierengehen und Fotografieren kam. Dennoch war es eine interessante Tour. Spannend auch wegen der Frage, wie lange die auf dem Wagendach festgezurrten Kulissen Regen und Sturm standhalten würden. Entgegen meiner Befürchtung gab es keine ernsthaften Probleme, außer einem gerissenen Gummiseil, was zur Folge hatte, dass die Plane, die über die Kulissen gespannt war, entfernt werden musste. Die Qualität der Aufführungen war in dieser Besetzung wieder akzeptabel, aber für mich, der ich ein und dasselbe Stück am Ende dieser Tournee gut 30 Mal erlebt hatte, war nur noch von Interesse, die Hänger, die Versprecher und sonstige Fehlleistungen zu registrieren. Das Stück wurde in den Schulklassen vor der jeweiligen Aufführung im Deutschunterricht besprochen. Manche Klassen bekamen es sogar zu lesen und dadurch war der Besuch der Vorstellung nicht etwa ein mehr oder spannendes Live-Event, sondern eine schulische Pflichtveranstaltung. Die Mehrheit der Schüler würde die Sache wohl bereits beim Verlassen des Raumes vergessen haben. Und so kam ich auf die Idee, ihnen etwas zu bieten, an das sie sich erinnern konnten, ohne unmittelbar an Lernstress und schlechte Noten denken zu müssen. Mein Mittel zum Zweck war Wotan, der brave Hund, der stets sehnsüchtig das Ende der Vorstellung erwartete. Wenn der Schlussapplaus ertönte und die Darsteller sich verbeugten, sorgte ich dafür, dass Wotan zu seinem Herrchen konnte. Und freudig aufgeregt stürmte er dann auf die Bühne, hüpfte am Herrn Direktor auf und ab, und da schwoll der verebbende Applaus neuerlich und zu weit höherem Pegel an und Bravo-Rufe ertönten. Wenn die Schüler den Saal verließen, blieben immer ein paar zurück. Nicht etwa, um Autogramme von den Schauspielern zu bekommen, sondern um Wotan zu streicheln. Wie sagt man in Theaterkreisen? Gegen Kinder und Hunde hat der beste Schauspieler keine Chance.